Hallo ins Wendland zu Almut Schuld. Willkommen in unserer Sendung.
Ja, hallo. In den tiefen Süden könnte man von hier aus sagen.
Können Sie eigentlich gut verlieren?
Oh, es kommt ganz drauf an, in welcher Situation und gegen wen. Also gegen meine Kinder kann ich schon verlieren, im Leistungssport eher nicht.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2.
Almut Schuld war Welttorhüterin.
Und sogar eine Welttorhüterin des Jahrzehnts? Das heißt, was genau des Jahrzehnts?
Es gibt immer eine Wahl, die jährlich stattfindet natürlich. Und dann gibt es auch mal eine Wahl, die über 10 Jahre dann stattfindet. Das heißt, dass man in den letzten 10 Jahren schaut, welche Torhüterin das wohl am meisten geprägt hat. Also das ist eine Wahl von der IFFHS, heißt es, glaube ich. Also einem Zusammenschluss von Historikern und Statistikern im Fußball. Und die haben mich tatsächlich mal zur Torhüterin des Jahrzehnts gewählt.
Wow, also herzlichen Glückwunsch noch im Nachhinein, auch wenn schon ein bisschen her ist. Herzlichen Glückwunsch auch zur 6-maligen deutschen Meisterschaft, zur Champions League, zur Europameisterin, 5-mal Pokalsiegerin. Habe ich noch was vergessen?
Oh, der Pokal ist tatsächlich häufiger gewesen. Das waren, glaube ich, 8-mal.
Und noch was anderes vergessen?
Was an die Olympiasiegerin noch?
Natürlich, zu der kommen wir nämlich auch noch. Was ist denn das eigentlich für eine spezielle Rolle, die eine Torhüterin in so einem Mannschaftsgefüge hat?
Also zum einen dürfen wir die Hände benutzen, das dürfen die anderen nicht.
Ja. Ich meinte jetzt auch so ein bisschen mannschaftspsychologisch, wenn man so will.
Ja, mannschaftspsychologisch, also vor allem halt auch diese Verantwortung, ne? Wenn man einen Fehler macht, ist es oft ein Gegentor. Bei den Feldspielerspielerinnen ist es was anderes. Also sie können auch 3-mal am Tor vorbeischießen und dann ist der 4. drin und sie werden trotzdem gefeiert. Also man muss schon so eine Null-Fehlertoleranz haben und man wird auch oft, wird einem nachgesagt, dass man wissen muss, was alle anderen auf dem Platz zu tun haben, weil man sie ja vermeintlich lenken muss, weil man ihnen sagen muss, wohin sie vielleicht laufen sollen, wer gerade frei ist. Also man ist da irgendwie schon so eine Person, die sehr, sehr viel Verantwortung übertragen bekommt von den Mitspielerinnen, aber auch vom Trainerteam.
Was würden Sie denn sagen, war da Ihre größte Stärke?
Dass ich mich dem immer gestellt habe und dass ich auch keine Angst davor hatte und dass ich eigentlich auch gerne Verantwortung übernommen habe.
Mhm. Gab es so ein Ritual, bevor Sie auf den Platz gelaufen sind?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe das vermieden. Ganz früher, irgendwie als Jugendliche, hatte ich mal natürlich unterschiedliche Sachen ausprobiert, aber nachher habe ich mir logisch überlegt, dass es totaler Blödsinn ist, weil sonst müsste ich ja jedes Mal, wenn ein Spiel daneben gegangen ist, dieses Ritual ändern, weil ich mich dann vielleicht daran aufgehängt habe, dass ich es nicht richtig gemacht habe oder wie auch immer man es darstellen möchte. Und deswegen habe ich dann gesagt, nein, es gibt kein Ritual, sondern ich habe es am liebsten sowieso so gehalten, dass die Anspannung möglichst gering ist, dass ich mir selber sage, es ist halt nur ein Spiel. Ich habe das alles im Training geübt und ich war ja die Person, die vielleicht nochmal kurz vor Spielbeginn einen flapsigen Spruch gemacht hat oder nochmal gelacht hat oder vielleicht auch versucht hat, gerade aus dieser Anspannung rauszukommen.
Sie haben Ihre aktive Karriere vor ziemlich genau einem Jahr beendet. Wie sehr juckt Sie es, sich doch mal wieder ins Tor zu stellen?
Oh, schon sehr doll, das kann ich nicht leugnen. Es war ja jetzt auch, sagen wir mal, in den letzten Monaten eher körperlich nicht möglich, deswegen war das Jucken etwas weniger.
Weil das letzte Kind 5 Monate alt ist, das Sie bekommen haben.
Richtig, genau. Aber jetzt ist es so, dass man ein bisschen am Auftrainieren ist und da bekommt man dann doch schon wieder große Lust. Auf der anderen Seite merke ich auch, mit 4 Kindern im Alltag, die unter 6 sind, es ist etwas eingeschränkter mit der Trainingszeit. Also manchmal trainieren sie mit und manchmal funktioniert es auch ganz gut. Aber jetzt mir irgendwie am Wochenende noch die Spiele reinzulegen, da dürfte ich keinen anderen Job mehr nebenher machen.
Mhm. Aber das heißt, dass Sie doch trainieren nach wie vor.
Ja, dass ein Leistungssportler komplett aufhört zu trainieren, kommt auch vor, ist aber, glaube ich, relativ selten. Es ist nicht mehr das Ausmaß, wie es vorher mal war, aber ein bisschen in der Woche brauche ich Bewegung. Mein Mann sagt doch sonst, sonst kriegst du schlechte Laune. Beweg dich mal ein bisschen. Und es ist auch so, dass man nach einer Schwangerschaft auch wirklich ein bisschen trainieren muss, um wieder auf ein normales Level zu kommen.
Sie machen dann schon auch spezielles Fußballtraining?
Tatsächlich ist das einzige Fußballtraining, was ich momentan noch mache, ist das mit den Bambinis. Ich bin auch Bambini-Trainerin, also U7 bei uns. Da spiele ich momentan schon ein bisschen Fußball und war mit den Kindern hier irgendwie zu Hause. Aber jetzt richtiges Fußballtraining bei Erwachsenen habe ich tatsächlich noch nicht gemacht seit der Entbindung. Das kommt dann erst noch, wenn ich wirklich sage, ich fühle mich dafür jetzt fit genug. Ich jogge schon und so, aber richtiges Fußballtraining habe ich dann noch nicht absolviert.
Aber den Rasengeruch, den gibt's eben dann doch bei den Bambini. Sie sind vor einem Monat 35 geworden. Oliver Kahn hat gespielt bis fast 40. Sie hätten doch auch noch weitermachen können.
Theoretisch hätte ich auch noch weitermachen können, das ist
aber
richtig. Ja, es hat einfach so die Situation nicht hergegeben. Also zum einen ist es als Mutter immer noch schwierig im Profisport, das sagen ja viele, und dann auch im Fußball. Und wenn man dann auch noch 4 Kinder hat, ist es noch mal deutlich schwieriger. Also es war mit 3 Kindern von der Organisation schon etwas Besonderes. In den USA hat es gut geklappt, aber jetzt hier in Deutschland und in Europa, ja, hätte man sich, glaube ich, schon so ein paar Jahre weiter gewünscht. Ich muss auch sagen, ich habe wirklich eine tolle Karriere gehabt. Ich bin glücklich und irgendwann ist es dann halt auch mal Zeit, vielleicht etwas anderes zu machen. Und für uns haben wir diese Entscheidung getroffen, dass es jetzt ja so richtig ist.
So gut ist auch. Über diese vielen Faktoren, die damit reingespielt haben, da redet man natürlich noch genauer. Sie haben als Kind, waren Sie aber nicht nur Fußballerin, sondern haben auch Judo gemacht, Schießen mit der Luftpistole, Tischtennis und Tanzen. Was davon hat die Fußballerin am meisten geformt?
Oh, das ist tatsächlich jede einzelne Sportart gewesen. Also im Judo macht man Bewegungen auch, die man vielleicht im Tor brauchen kann, so wie abrollen, dass man halt weiß, wie man fällt. Man hat ja im Tanzen ein sehr großes Rhythmusgefühl, was einem auch bei Bewegungen in anderen Sportarten helfen kann. Luftpistole schießen hat viel mit Konzentration zu tun, dass man halt auch wirklich in diesem Moment dann da ist und das auch abrufen kann und sich natürlich ärgert, wenn man es nicht abrufen kann, weil es große Auswirkungen hat. Also das, ja, ich habe es immer geliebt, in andere Sportarten reinzugucken. Es ist sogar nicht mal das Einzige. Ich bin auch noch ja Strecken deutschen Meisterschaften von Inlinern gelaufen und so. Also ich habe wirklich in vielen Dingen reingeschaut und ich glaube, dass diese Vielfältigkeit nachher auch ein Bonus war bei mir, dass mir das einfach geholfen hat.
Es ist ja Winter-Olympia jetzt gerade vor knapp 2 Wochen zu Ende gegangen. Haben Sie das auch geguckt?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich.
Welche Sportart?
Mit den Kindern etwas eingeschränkt, aber ansonsten schon. Und das ist egal. Also Sport gucke ich alles. Ich finde es faszinierend. Manche Dinge hat man selber schon ausprobiert. Bei manchen bekommt man auch die Anregung, bei der man dann sagt, oh, das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Und Wintersportart hier oben im Norden, ja, ist es ein bisschen schwieriger. Wir haben nicht die großen Berge. Ich kann auch Ski und Snowboard fahren. Ich kann auch, denke ich, vernünftig Schlittschuh laufen. Wir haben hier früher auch so Eishockey, auch mal Dorf gegen Dorf gespielt und sowas. Und ja, Schlitten fahren. Also ich wollte schon immer mal irgendwie in so einem Eiskanal mit einem Bob oder mit einem Rodelschlitten runterfahren. Vielleicht ist mir das irgendwann nochmal vergönnt. Oder mal Biathlon zu machen. Da kommt mir dann vielleicht mein Skisport wieder zugute, den ich als Kind gemacht habe.
Sehr schön. Biathlon wäre ich sofort dabei, aber Eiskanal runter, oh lala. Aber ich habe jetzt noch eine Erinnerung an Ihr Olympia. Ich glaube, das war auch das erste große Turnier als Nummer 1 2016 in Brasilien. Eine kurze Erinnerung, die Sie mit uns teilen können?
Also beeindruckend ist natürlich das Olympische Dorf, wie viele Tausende von Sportlern, Sportlerinnen, Trainer, Trainerinnen da rumlaufen, man Begegnungen hat, was für Nationalitäten. Das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Almut Schuld, mit Zwillingen im Profifußball.
Haben Sie es sich so schwierig vorgestellt, wie es letzten Endes war im Profifußball mit Kindern?
Oh, das ist echt eine gute Frage. Ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Also auf der einen Seite habe ich es mir schon schwierig vorgestellt, weil es gar keine Richtlinien und so weiter gab am Anfang, sondern überall, wo ich hingekommen bin, war wirklich erstmal diese Frage, ja, wir müssen erstmal gucken, wie wir das machen. Den Fall gab es so noch nie. Auf der anderen Seite wusste ich, dass ich immer meine Familie und meinen Partner als Unterstützung habe und die auch alles möglich gemacht haben. Ob ich es mir genauso vorgestellt habe, in gewisser Weise schon, weil ich Fußball sehr, sagen wir mal, konventionell eingestellt ist. Das heißt, man geht eher auf die Strukturen, die man kennt und die man schon hatte. Und wenn etwas Neues kommt, dann braucht es auch eine einige Zeit, um sich einzuruckeln.
Was ja eigentlich erstaunlich ist, ne? Weil ich meine, Frauenfußball, den gibt es ja nicht erst seit gestern, dass man da so aus allen Wolken gefallen ist in den Strukturen der verschiedenen Verbände, ist eigentlich erstaunlich. Und Martina Voss-Tecklenburg, die hatte ja auch schon mal, oder? Die war doch so ein bisschen eine Vorreiterin, auch wenn Sie sagen, eigentlich gab es noch nicht so ein Vorbild.
Das stimmt. Es ist halt 25 Jahre, glaube ich, ungefähr her gewesen, also 25 Jahre vor mir. Da war die Struktur im Fußball auch noch eine andere. Also bei ihr war es auch tatsächlich so, dass sie die Tochter zur Nationalmannschaft und so gar nicht mitnehmen konnte. Das wurde dann zum Glück bei mir verändert. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, mit Zwillingen ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Also ich habe jetzt ja auch schon einzelne Kinder hinterher gehabt sozusagen. Und Zwillinge, ja, das kann man nicht vergleichen mit einem einzelnen Kind. Das ist immens schwieriger mit Zweien in dem Alter. Also vor allem, sagen wir mal, in den ersten 12 Monaten nachher, wenn die dann zwei aufwärts sind, ist es fast leichter, sie irgendwohin mitzunehmen, weil sie immer einen Spielpartner, Partnerin haben.
Was hätten Sie sich denn gewünscht als Mama in der Bundesliga?
Ich hätte mir gewünscht, dass es weniger Vorurteile gibt. Das ist, glaube ich, der größte Faktor gewesen.
Zum Beispiel,
viele,
ja.
Naja, dass viele schon vorher gesagt haben, ja, du wirst ja sowieso nicht wiederkommen, du hörst auf. Und vielleicht auch, wann selber so eingefahren ist und sagt, nee, das haben wir noch nie gemacht und das werden wir auch nicht machen oder wir denken gar nicht drüber nach, wie wir die Kinder vielleicht irgendwie mit einbinden können. Da ist man in den USA deutlich offener gewesen und das habe ich glücklicherweise in meiner Karriere dann auch noch erfahren dürfen.
Wenn Sie gewusst hätten, wie schwierig es wird, hätten Sie dann doch lieber noch gewartet mit dem ersten Kind oder mit den ersten Kindern in dem Fall?
Nee, überhaupt nicht. Das ist es ja. Also wir haben vorher darüber gesprochen, dass es irgendwie der richtige Zeitpunkt ist, dass wir das gerne wollen und dass halt auch Fußball nicht alles ist. Also wenn ich jetzt gewartet hätte bis 35 zum ersten Kind oder so, das, nein, wäre nicht meine Art und Weise gewesen. Ich bin sehr, sehr froh, dass es so ist und auch jetzt die älteren Kinder, die Zwillinge, die haben das noch miterlebt, wirklich auch bewusst und nicht nur im Kleinkindalter, dass ich auf dem Platz bin und die fragen jetzt noch, Mama, wann spielst du wieder Fußball? Und das ist was ganz Tolles.
Was antworten Sie dann?
Ich antworte, dass ich vermutlich irgendwo in der Kreisliga wieder spiele, vielleicht mit ihrem Onkel oder mit irgendwem anders zusammen, aber halt leider nicht mehr in den großen Stadien und darüber sind sie schon ein bisschen traurig. Also sie haben das auch genossen, in den großen Stadien zu sein und mit der Mannschaft zu reisen.
Ich fand gerade interessant, dass Sie gesagt haben, Fußball ist halt einfach nicht alles und Kinder rücken sowas ein bisschen zurecht. Jetzt, wenn wir schon über die Schwierigkeiten reden, müssen wir vielleicht auch oder dürfen wir auch über das Schöne sprechen. Wo haben die Kinder vielleicht da eine Leichtigkeit gegeben, die sie im Profisport ohne die Kinder nicht gehabt hätten?
Oh, in sehr, sehr vielen Situationen. Also sowohl mit einem Team, das heißt beispielsweise dann auch mit der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 22, da haben auch viele gesagt, die haben einfach diesen Lagerkoller ein bisschen gesprengt, weil Kinder so unbeschwert sind und weil ja sie dann auch eine Fröhlichkeit in die Mannschaft reinbringen und genauso auch für mich persönlich. Es gab Rückschläge, das heißt Verletzungen. Ich habe mir beispielsweise mal meinen Finger ausgerenkt und konnte dann halt nicht spielen und war ziemlich niedergeschlagen und kam nach Hause und an dem Tag ist mir meine Tochter die ersten Schritte entgegengelaufen, wo man dachte, ja gut, jetzt, es ist nicht so schlimm mit dem Finger, wir machen das, es wird schon wieder heile werden.
Schön. Also ganz andere Aufmerksamkeit, die Kinder einfach auch einfordern.
Ja, genau. Also das ist ein anderes Thema, dass man beispielsweise an freien Tagen vom Fußball dann nicht so einen freien Tag hat wie vielleicht andere, die dann den ganzen Tag im Bett auf der Couch verbringen und vielleicht auch ausschlafen, sondern ja, ein freier Tag hieß dann ganz oft ein Haupttag mit den Kindern, um auch die Zeit zu genießen. Diesen Spagat muss man dann halt auch hinbekommen, aber ich finde, dass die Kinder einem auch unheimlich viel Energie zurückgeben.
Jetzt haben Sie schon öfter die USA erwähnt. Sie sind dann in die USA gegangen, nach Los Angeles, beim Club der Filmstars könnte man sagen. Natalie Portman hat den ins Leben gerufen mit anderen Hollywood-Schauspielerinnen. Wie viel Glamour haben Sie da aufsaugen können?
Ich glaube nicht ganz so viel, wie sich das viele vorstellen. Das ist ja trotz dessen ein Fußballverein und zu dem Zeitpunkt wurde er ja auch gerade erst ins Leben gerufen. Also ich war in der ersten Saison da, das heißt, dass noch auch das Trainingsgelände ein bisschen provisorisch war. Wir haben dann ja eine Kabine aus Containern gehabt. Das ist jetzt momentan schon ganz anders. Also jetzt ist es, glaube ich, das modernste Trainingsgelände eines Fußballclubs im Frauenbereich auf der ganzen Welt. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht so da. Und Natürlich gab es einige Schauspielerinnen und so weiter, die Gäste im Stadion waren. Also woran man dann gemerkt hat, wie groß dieser Verein ist. Aber ja, es war nicht nur Glamour, aber es war sehr schön, weil man eine tolle Atmosphäre hat. Also das Stadion war in der ersten Saison immer ausverkauft und das heißt, ein Zuschauerschnitt irgendwie von 20.000 Zuschauern. Da hat man hier aus der Bundesliga kommend eher von geträumt.
Das ist ja zum Glück jetzt auch in Deutschland, hat sich das ja verbessert, ne?
Genau, es hat sich auf jeden Fall verbessert, aber es ist immer noch nicht auf einem Niveau, wo jemand jeden Spieltag 20.000 Zuschauer hat.
Und was würden Sie sagen, welche Strukturen haben Sie dort als Mama im Profifußball vorgefunden? Auch wenn Sie sagen, es war alles noch ein bisschen provisorisch, aber Sie waren ja doch, Sie wurden ja als Mama da mit offeneren Armen empfangen, offensichtlich, als es in der deutschen Bundesliga trotz mehrmaliger Meisterin der Fall war.
Ja, einfach mal zum Vergleich. In der Bundesliga war ich die einzige leibliche Mutter, die nach der Geburt zurückgekommen ist. Und in den USA, in Los Angeles, war ich eine von drei, die in dem Verein gespielt haben. Also alleine dort in der Kabine war es was anderes, weil auch andere Kinder mit dabei waren. Und auch in der Liga ist es Usus. Die Liga hat im Gegensatz zur deutschen Liga auch einen Tarifvertrag. Das heißt, es gibt ein Mindestgehalt und es gibt auch viele Richtlinien. Und dort ist beispielsweise auch die Mutterschaft als Richtlinie mit aufgenommen. Daher bekommen Mütter einen Bonus für die Kinderbetreuung. Es ist festgeschrieben, dass die Kinder mit auf Auswärtsfahrten dürfen, dass die ja auch in den Kabinen mit sein dürfen. Also der Umgang einfach mit diesem kompletten Thema ist in einem Tarifvertrag geregelt, an den sich natürlich auch ein Verein halten muss.
Sie haben den Club in Los Angeles, den Club, eine Revolution genannt. Warum?
Naja, es war eigentlich der erste Club im Fußball, der sich zur Aufgabe genommen hat, Frauen genauso professionell darzustellen wie Männer. Ansonsten waren Frauen sehr oft ein Anhängsel von Männerclubs, gerade in Europa. In den USA war das schon anders durch die Profiliga, die es auch schon 20 Jahre vorher gab. Aber dass ein Club wirklich nur gegründet wurde mit diesem Hintergrund und auch noch von berühmten Persönlichkeiten, also weiblichen berühmten Persönlichkeiten, das hat man immer wieder gespürt. Und dieser Club wurde sehr stark angezweifelt von außerhalb. Und er hat es trotz dessen einfach gemacht und gezeigt, dass es möglich ist. Also mittlerweile ist diese Marke die wertvollste Frauensportmannschaft auf der ganzen Welt. Es geht einfach auch manchmal darum, diesen Mut zu haben, Kritikern zu zeigen, ja, nur weil etwas vielleicht nicht in euer Denken hineinpasst und weil ihr uns das nicht zutraut, heißt es nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann. Und dass man das dann halt auch gegen viele Männerstimmen gemacht hat, weil wir sind leider immer noch in einer Gesellschaft, in der, ja, sagen wir mal, 90% der Männer in den Entscheidungspositionen sitzen und sie manchmal auch gar nicht den Blick der Frau verstehen.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Almut Schuld, Trecker fahren und Kühe melken.
Könnte man das so ein bisschen als Überschrift über Ihre Kindheit setzen?
Ja, auf jeden Fall. Also es kommt zwar heute ab und zu noch vor, definitiv nicht in der Häufigkeit. Und heute sind auch die Gegebenheiten in der Landwirtschaft ganz andere. Also die Trecker sind viel größer und moderner. Da steigt man gefühlt in einen Computer ein. Und auch das Melken ist jetzt eine ganz andere Nummer, als es früher im alten Stall der Fall war. Aber ja, es sind sehr schöne Kindheitserinnerungen.
Aufgewachsen auf dem Bauernhof. Und Sie können auch heute noch mit der Motorsäge zum Beispiel umgehen und helfen eben der Schwester manchmal, die den Bauernhof übernommen hat. Bei was haben Sie noch alles mitgeholfen als Kind?
Naja, alles, was die Landwirtschaft irgendwie so geboten hat. Also Kartoffeln roden, Rüben sortieren, Heu stapeln, Heupressen, Maishäckseln, was das normale Leben auf dem landwirtschaftlichen Betrieb gegeben hat und auch unterschiedliche Tiere. Also wir hatten ja nicht nur Kühe zu dem Zeitpunkt, sondern es war auch von Enten, auch teilweise mal bis Kaninchen, alles dabei.
Enten? Schön.
Ja, tatsächlich. Also wir waren da immer mal vielfältig aufgestellt. Auch meine Mutter war Imkerin, das heißt, ich habe da auch Kontakt zu Bienen gehabt. Man hat Honig geschleudert. Also ich bin sehr froh über diese ganzen Erfahrungen, die ich sammeln durfte.
Inwieweit hat das eigentlich auch eine Rolle gespielt? Ich meine, Sie sind im Weltzirkus Fußball ganz weit oben gewesen und dann diese Kindheit mit diesen geerdeten Arbeiten irgendwo, hat es Sie auch, ja, ein anderer Star, sag ich mal, sein lassen?
Vermutlich schon. Ich habe immer versucht, bodenständig zu sein und dieser Kontakt hat das, denke ich, auch ermöglicht. Und auch gerade das Arbeiten in der Landwirtschaft ist nie vorbei. Also man ist gewohnt, 24/7 zu arbeiten, immer zur Verfügung zu stehen, außer man hat jemanden, der einen vertritt. Tiere und Pflanzen warten nicht auf den Moment, dass man ihnen erlaubt zu wachsen, sondern sie machen das, wann sie möchten. Und das ist auch gut so. Und deswegen hat es mich auch nie gestresst im Fußball, wenn irgendwie etwas Unerwartetes passiert ist. Das ist mein Leben vorher auf dem Hof gewesen, dass man vielleicht was geplant hat und dann kam etwas dazwischen, hat vielleicht eine Kuh gekalbt oder plötzlich hat der Regen eingesetzt und man musste noch was abdecken oder ähnliches. Also es war immer so, dass man sich am Wetter, an den Tieren orientiert hat. Und das hat einem dann schon geholfen. Und auf der anderen Seite ist es immer sehr viel Arbeit, Nahrungsmittel zu produzieren. Und es wird nicht immer gewertschätzt, was für Arbeit da drin steckt und wie viele Menschen auch Nahrungsmittel wegschmeißen, weil sie einfach sagen, sie sind jetzt satt oder nee, morgen möchte ich gern was anderes essen. Das gab es bei uns nicht. Bei uns gab es eigentlich immer das, was wiederverwertet wird oder dann ja anders zubereitet wird. Und das hat mich auch sehr geprägt und es war für mich schwierig, anfangs in dieser Fußballblase zu sein, ja, weil, sagen wir mal, Nahrungsmittelverschwendung doch ein großer Teil davon ist.
Sie haben mit 5 Ihre Fußballkarriere begonnen bei einem Verein mit dem schönen Namen FC Samtgemeinde Gadow. Wie exotisch war das auf dem Land, ein Mädel in der Jungsmannschaft?
Ja, schon relativ exotisch. Ich war am Anfang das einzige Mädchen. Ja, unser Landkreis hat auch nicht mal 50.000 Einwohner. Und deswegen habe ich auch sehr früh in der Kreisauswahl der Mädchen gespielt. Also in der, ich glaube, U13-Kreisauswahl war ich dann mit 8. Ich war zwar sehr groß gewachsen, aber das hat gezeigt, wie wenig Auswahl man irgendwie an Mädchen dann auch hatte. Und ich habe tatsächlich auch in diesem Jugendalter eher versucht auszusehen wie ein Junge, nicht aufzufallen, und weil man immer dumme Sprüche bekommen hat. Das konnte auch von gegnerischen Eltern der Fall gewesen sein, dass sie sich sogar darüber lustig gemacht haben. Guck mal, da steht ein Mädchen im Tor.
Wow.
Und hätte mich damals jemand gefragt in einem Alter irgendwie von 8 bis 12, hätte ich, glaube ich, alles dafür gegeben, um ein Junge zu sein, nur um nicht mehr aufzufallen, nur um einfach dazu zu gehören und meinen Sport ausüben zu dürfen, ohne Gegenwind. Ja, aber man hatte viele Widerstände.
Wie sehr hat sie das gestellt, da das jüngste von 4 Geschwistern zu sein?
Das war, denke ich, schon ein Faktor. Also ich musste mich immer gegen meine älteren Brüder durchsetzen, musste viele Schikanierereien über mich ergehen lassen. Und man wusste ja, dass trotzdem etwas gut ausgehen kann und dass man halt nicht aufgeben sollte. Und daran wurde ich immer bestärkt.
Jetzt hat ja Sport in der Familie eine große Rolle gespielt. Wir haben ja schon die verschiedenen Sportarten auch aufgezählt, die Sie alle betrieben haben. Aber was, glaube ich, auch ganz wesentlich war, war einfach so eine politische Prägung. Sie sind mit den Eltern auch auf Demonstrationen gegangen gegen die Castortransporte damals. Wurde viel diskutiert am Essenstisch?
Also ich würde sagen, Gäste unserer Familie würden sagen, es wurde nur diskutiert. Also es wurde tatsächlich irgendwie alles diskutiert. Egal, was der Lehrer oder Lehrerin vielleicht in der Schule gesagt hat, was die Nachbarn einem zugeworfen haben. Also man konnte gerade am Essenstisch bei den Mahlzeiten immer Fragen stellen und dann wurde darüber gesprochen, wer welchen Blickwinkel hat. Es wurde auch teilweise in den Lexika nachgeschlagen, wer denn dann Recht hatte. Es wurde auch um irgendwas gewettet, ne, dass vielleicht dann einer die Putzaufgabe übernehmen musste, wenn man Recht hatte. Es hat schon große Freude bereitet.
Und Gesellschaftsspiele waren, glaube ich, auch gang und gäbe.
Ja, es war auch ein sehr, sehr großer Teil immer abends. Also meine Eltern hatten selber auch keinen Fernseher. Irgendwie auch vielleicht noch untypisch, aber im Nachhinein würde ich sagen, sogar sehr gut, weil man sich in der Familie beschäftigt hat. Und wenn man Fernsehen gucken wollte, konnte man zu den Großeltern. Und die haben ja in dem Sinne auch im Haus gewohnt. Dann musste man das dann gucken, was die Großeltern geguckt haben. Also von Musikantenstadel bis weiß ich nicht was. Auch da war es immer, es ist immer sehr fair zugegangen. Also man hat gelernt, die Regeln einzuhalten. Man hat auch gelernt, dass man sich anpassen muss an die unterschiedlichen Altersgruppen. Natürlich wollte meine 8 Jahre ältere Schwester andere Sachen spielen, als ich spielen wollte. Und es war dann immer so, dass man für jeden mal etwas gespielt hat und das hat auch zusammengeschweißt.
Ich habe mal irgendwo gelesen, Ihr Vater hätte Ihnen 5 Euro gegeben, wenn Sie mit einer 6 nach Hause gekommen wären.
Ja, das stimmt.
Ist ja sehr ungewöhnlich. Ja. Normalerweise ist es ja andersrum.
Ja, Also ich war eine sehr gute Schülerin. Ich würde das bei meinen anderen Geschwistern auch so sagen. Und er hat mich da immer provozieren wollen. Er wusste, dass ich sehr leistungsorientiert war und ich habe es gehasst zu verlieren. Und eine 6 wäre ja eigentlich auch wie verlieren gewesen. Mhm. Und dann hat er halt mal gesagt, ja, wie weit müsste man denn gehen, um mich zum freiwilligen Verlieren zu bewegen? Ja, und da hat er mich dann richtig eingeschätzt, dass ich das niemals machen würde.
Also die 5 Euro hat es nie gegeben?
Die hat es nie gegeben, nein.
Almut Schuld heute, mein Gast in 1:1, der Talk auf Bayern 2. Ja, wann war Ihnen klar, ich werde Profifußballerin?
Oh, klar. Das glaube ich relativ spät. Anfangs hatte man immer diesen Traum und man hat ja auch im Fernsehen hauptsächlich die männlichen Vorbilder gesehen und hat immer gedacht, ja, wenn ich es dann mal geschafft habe in eine Jugendnationalmannschaft, dann werde ich bestimmt auch Geld verdienen und dann ist man doch ernüchternd gewesen. Mhm. Also ich habe schon früh gesehen, dass ich Talent habe, weil ich als junges Mädchen meistens, ja, wie schon angesprochen, so 5, 6 Jahre jünger in die Kreisauswahl nominiert wurde. Es ging dann auch sehr schnell hoch über Bezirks- und Landesauswahl und dann war ich plötzlich bei der U15-Nationalmannschaft und da habe ich gedacht, okay, tatsächlich scheine ich sehr viel Talent zu haben. Aber dann in den Profisport hinein, also ich bin mit 16 zum HSV gewechselt, auch tatsächlich von der B-Jugend-Kreisliga dann in die Frauen-Bundesliga als Ersatztorhüterin und als dann der Vertrag vor mir gelegen hat, habe ich dann auch festgestellt, oh ja, es geht genauso weiter, wie es im Amateurbereich der Fall war. Also auch in den Auswahlmannschaften war es oft so, dass die Jungs Fahrgeld bekommen haben und wir Mädels nicht.
Wow.
Und da war dann schon der Unterschied und der war dann erst recht auch da zu sehen. Also der U17-Jungskapitän hat mehr Geld verdient als ich als zweite Torhüterin in der ersten Bundesliga. Ja, das war dann schon ein bisschen schade, aber so ist es
aber
halt gewesen.
Aber es hat sie nicht abgehalten.
Nee, natürlich gab es dann Höhen und Tiefen und das erste Mal richtig Profi-Fußballerin, würde ich sagen, war ich beim VfL Wolfsburg und darüber bin ich auch sehr dankbar, dass es das dann auch schon so gab, in dem Moment, wo wir dann auch Champions League gespielt haben, das heißt international und auch Spiele unter der Woche, ist es auch gar nicht so viel anders möglich gewesen. Anfangs haben da noch alle gearbeitet und man hat auch die Trainingszeiten so um 8.30 Uhr und 17 Uhr gehabt und seinen Job oder Studium, Ausbildung drumherum gebaut. Dann kam irgendwann die Wende, so das muss 2015, 2016 gewesen sein, wo sich das dann geändert hat, wo man auch gesagt hat, so jetzt wollen wir das, dass jeder professionell ausüben kann. Und jetzt mittlerweile ist das Durchschnittsgehalt in der Bundesliga so, dass man auch von vielleicht einem Job sprechen kann, aber auch da gibt es die regionalen Unterschiede.
Und ist es, glaube ich, heute noch so, Drittligisten Männer verdienen mehr als Erstligistinnen?
Ja, je nachdem, wo man natürlich auch ist. Auch bei den Männern gibt es bei Drittligisten eine Diskrepanz, ob es vielleicht ein Traditionsclub ist oder ob es ein Newcomer ist. Und genauso gibt es das bei den Frauen auch. Also es gibt Spielerinnen, die sehr, sehr wenig verdienen. Und da würde ich sagen, das Durchschnittsgehalt der dritten Liga ist auf jeden Fall höher als das der Frauen-Bundesliga. Aber wenn du jetzt eine richtige Top-Top-Spielerin hast, die auch Nationalspielerin ist, dann wird sie vermutlich auch irgendwie an das Gehalt rankommen. Aber es gibt teilweise immer noch jetzt Spieler, die, denke ich mal, in der Landesliga mehr verdienen als teilweise Mädels in der Frauen-Bundesliga.
Was aus dem Männerfußball, abgesehen von mehr Geld, hätten Sie gerne für die Frauen?
Also auf jeden Fall Chancengleichheit in dem Sinne. Es fängt ja schon in der Jugend an. Die Frauen trainieren in den Vereinen ganz oft auf dem letzten Trainingsplatz, der die schlechtesten Bedingungen hat, zu den ungewöhnlichsten Trainingszeiten, weil sie halt das nehmen müssen, was noch überbleibt. Sie haben oft die Trainer, Trainerinnen, die am schlechtesten ausgebildet sind, weil sich irgendjemand erbarmt, sozusagen die Frauen und die Mädchen zu trainieren. Mhm. Und alleine nur dadurch kann man ja gar nicht so gut werden. Deswegen wird dieses Narrativ immer stehen bleiben, dass man sagt, ja, die Frauen können kein Fußball spielen. Also auch bei mir im Vergleich, sagen wir mal, wir nehmen jetzt einen Manuel Neuer, der war schon sehr früh bei Schalke im Internat und bei mir war es so, dass ich mein erstes, würde ich sagen, professionelles Torwarttraining mit 16 hatte in der U17-Nationalmannschaft und das dann halt einmal im Monat, der hat es, glaube ich, täglich gehabt. Mhm. Und natürlich ist er dann deutlich besser ausgebildet, als ich es gewesen bin. Und das hat nichts mit Frau und Mann zu tun, sondern einfach mit der Anzahl an professionellen Trainingsstunden und auch an professionellen Trainingsmöglichkeiten. Und so ist es auch immer noch. Die Jungs bekommen ein gutes Athletiktraining auch schon mit 12, 13, 14. Bei den Frauen ist oftmals eher ein professionelles Athletiktraining, wenn sie dann mal in der ersten Mannschaft ankommen. Und dann kommt es auch noch auf den Verein an. Also bei manchen erst mit 17, 18, 19. Und dann kriegt man natürlich auch eine ganz andere Grundlage. Und da ist noch sehr, sehr viel Potenzial drin. Und das würde ich mir wünschen, dass halt jedes Mädchen, was anfängt, Fußball zu spielen, die gleiche Ausbildung mit den gleichen Bedingungen genießen könnte wie bei den Jungs. Dann könnte man die Sachen auch vergleichen.
Wenn Sie sagen, da ist noch viel mehr Potenzial drin. Es gibt ja Länder, die dieses Potenzial durchaus ausschöpfen. Was machen andere Länder besser? Norwegen zum Beispiel oder die USA, von denen wir schon gesprochen haben?
Genau das. Bei Chancengleichheit ist zum Beispiel Island auch sehr, sehr weit vorn, weil sie darauf tatsächlich achten, dass jedes Kind das machen kann, was es möchte. Und auch in der Sportförderung sind sie halt sehr, sehr groß. Aber es ist ein kleines Land, aber deswegen sind sie, glaube ich, verhältnismäßig in den Medaillenerfolgen gut dastehend. Im Fußball, finde ich, sieht man die Ausbildung jetzt auch ganz stark bei Spanien. Mhm. Da wurde es auch revolutioniert im Verband, dass sie gesagt haben, wir wollen die Frauen eigentlich genauso ausbilden wie die Jungs. Aber auch da ist es immer noch nicht gleich, dass man halt wirklich eine komplett gleiche Ausbildung hat. Och, weiß ich nicht mal, ob es überhaupt in den USA schon der Fall ist. Aber die USA wird vermutlich am nächsten dran sein, weil da der Frauenbereich im Fußball eigentlich schon, sagen wir mal, populärer ist als der Fußball als Sportart im Männerbereich, weil man so viel Konkurrenz hat durch Basketball, durch American Football, durch Eishockey und so weiter.
Was würden Sie denn sagen, hat sich in all den Jahren, die Sie ja auch dafür kämpfen, um mehr Gleichberechtigung im Fußball, was hat sich denn schon zum Positiven verändert?
Man spielt in größeren Stadien, der Zuschauerschnitt ist gestiegen, das Gehalt ist gestiegen. Ja, auch in ganz Europa merkt man das ja, also dass die deutsche Mannschaft nicht mehr das Nonplusultra ist und ja immer hintereinander die Europameisterschaft gewinnt, sondern es sind jetzt andere Mannschaften da, die das auch professionell betreiben wollen. Und ja, Konkurrenz belebt halt das Geschäft. Und man sieht auch auf der Welt, dass es noch andere Profiligen gibt. Also nicht nur die amerikanische, sondern jetzt mittlerweile auch in England. Da sind sie uns einen Schritt voraus, dass sie halt wirklich festgelegt haben, es gibt Mindestgehalt, es muss ein Profitum sein. Selbst die zweite Liga ist jetzt mittlerweile dort eine Profiliga. Es gibt andere Länder wie, weiß nicht, Australien, Japan, Mexiko, von denen man es vielleicht gar nicht denken würde, die da auch schon so einen Schritt gegangen sind.
Sie mussten gegen viele Vorurteile ankämpfen. Als aktive Fußballerin seit einem Jahr sind Sie das nicht mehr, sind aber schon länger Expertin für die ARD, gleichermaßen für den Männer- wie für den Frauenfußball. Gab es da auch Gegenwind, allein weil Sie eine Frau sind?
Natürlich gab es da Gegenwind, wenn ich mich an die Anfangszeit erinnere, das war sehr prägend. Vor dem ersten Turnier, vor der Europameisterschaft 21, hat eigentlich jedes Interview im Vorfeld damit angefangen, mit der Frage, was passiert, wenn ich scheitere? Oh, diese Frage wurde, glaube ich, halt Bastian Schweinsteiger nicht gestellt, sondern ihm wurde eher die Frage gestellt, mit wer ist Favorit fürs Turnier? Was erwarten Sie vom Turnier? Sowas in die Richtung. Und das hat man auch gespürt, dass nach Fehlern gesucht wurde, dass genau hingeschaut wurde. Ich bin froh, dass ich meine Leistung bringen konnte und dass jetzt mittlerweile die Fragen anders lauten vor einem Turnier.
Ja, Fragen stellen Sie auch selber. Auch jetzt gerade haben wir Sie gesehen am Dienstag. Da waren Sie in der ARD zu sehen, als die Frauen um die Qualifikation gekämpft haben gegen Slowenien. Wie optimistisch sind Sie, dass die Gruppensieger werden? Weil ich glaube, das brauchen die, um weiterzukommen.
Ja, man bräuchte am besten einen Gruppensieg, um sich für die WM zu qualifizieren. Also auch Gruppenzweite haben dafür noch die Chance. Man hat mit Norwegen und mit Österreich zwei sehr, sehr starke gegnerische Mannschaften dabei. Slowenien hängt da eher ein bisschen hinten dran. Also es ist nicht einfach, aber es sollte auf jeden Fall der Anspruch sein, dass die deutsche Mannschaft zur Weltmeisterschaft fährt. Und sie haben das ja auch selber ausgerufen, dass es nur noch einen kleinen Schritt gibt, bis sie in der Weltspitze wieder angekommen sind. Und das müssen sie jetzt unter Beweis stellen.
Über den Fußball hinaus reicht ihr Wirken, aber auch mit einer Initiative, die heißt Fußball kann mehr. Was denn?
Ja, Fußball kann noch deutlich mehr. Wir sagen immer, der Fußball ist so ein bisschen der Spiegel der Gesellschaft, aber auch genauso Vorbild. Und ja, das Vorbildsein ist vielleicht in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden. Also man sieht immer mehr Jugendliche, die vielleicht auch versuchen, auf dem Platz Schwalben zu machen, die Theatralik einfließen lassen, um Ergebnisse zu beeinflussen. Und man sieht auch Eltern, die immer mehr versuchen, auch ihre Kinder in diesen Profifußball hineinzudrücken. Und das ist eigentlich schade, denn der Fußball soll Spaß machen. Und ich glaube, dass der Fußball halt noch mehr Vorbild sein kann. Und deswegen kann der Fußball noch mehr.
Sind da eigentlich Frauen, weil Sie das gerade gesagt haben mit dem Schwalben, sind da Frauen anders als Männer auf dem Platz?
Ich würde das schon so beurteilen. Es gibt ja auch Untersuchungen, dass die Spielunterbrechungen bei Frauenspielen deutlich geringer sind, also weniger Zeit in Anspruch nehmen als bei den Männern. Das heißt, die Netto-Spielzeit, die sogenannte, ist dann höher. Und ich würde auch sagen, wenn man jetzt per Stoppuhr mal Hand stoppen würde bei einem Spiel, dass die Bodenliegezeit von Frauen deutlich geringer ist als bei Männern.
Bodenliegezeit, schönes Wort. Jetzt, wenn wir noch mal kurz zur Initiative zurückgehen, was haben Sie denn da zuletzt erlebt, vielleicht auch in die Wege leiten können?
Und das Letzte, was ich mit Fußball kein mehr gemacht habe, war auch Netzwerktreffen, wo man dann mal gesehen hat, wie viele Frauen schon im Fußball arbeiten, vielleicht auch an Positionen, die einem nicht so täglich über den Weg laufen. Das heißt, irgendwie in einem Aufsichtsrat oder vielleicht auch als Personalchefin, als irgendwie Direktorin, auch im Finanzbereich oder ähnlichem. Aber es hat einem auch wieder aufgezeigt, dass viele Posten noch überhaupt nicht offen sind für Frauen. Also, dass man im männlichen Profibereich wirklich eine Frau hat in der sportlichen Verantwortung, in der sportlichen Leitung, im Geschäftsführerwesen, ist selten bis gar nicht.
Sie waren, glaube ich, auch mal jetzt, wenn wir ein bisschen weggehen, auch von dem Netzwerken zum ganz konkreten Fußball nochmal mit der afghanischen Frauennationalmannschaft trainieren, oder?
Ja, das stimmt. Das ist im letzten Jahr der Fall gewesen, im Vorfeld der Europameisterschaft in der Schweiz. Und da habe ich auch ja Khalida Popal beispielsweise getroffen, die da eine sehr große Stimme ist, sich da für die afghanische Frauennationalmannschaft einzusetzen. Und es ist ja sehr beeindruckend, die Geschichte von diesen ganzen Frauen zu hören. Denn wenn man das hört, erdet es einen. Man kann dann einfach nur froh sein, dass wir nicht in solch einer Unterdrückung aufgewachsen sind, in einer anderen Kultur, dass wir immer entscheiden konnten, ob wir Fußball spielen wollen oder nicht. Bei ihnen ja, kann das tatsächlich eine Todesstrafe sein, wenn sie erwischt werden.
Mhm. Insofern Integration im Fußball ein großes Thema auch bei Ihnen?
Ja, ich habe das Glück, dass ich durch den Fußball wirklich mit Spielerinnen von jedem Kontinent, vielleicht jetzt die Antarktis ausgeschlossen, aber sonst zusammenspielen konnte, dass ich andere Kulturen kennenlernen konnte, andere Sprachen, andere Umgänge. Und das hat immer was, jede Saison was mit Integration zu tun gehabt, wenn man nicht weiß, wer Neues dazukommt im Sommer bei einer Transferperiode, aber man hat die Aufgabe, als Mannschaft zusammenzuwachsen und zusammen erfolgreich zu sein. Und da ist es egal, welche Sprache man spricht und ob man sich überhaupt wirklich mit Worten verständigen kann oder ob es dann irgendwie Körpersprache ist. Man muss versuchen, sich untereinander zu helfen. Und das hat viel Spaß gemacht, aber war natürlich auch in Teilen mal anstrengend.
Das niedersächsische Lomitz hat heute, ich glaube, 120 Einwohner. Das waren wahrscheinlich noch weniger, als sie dort geboren wurden, oder?
Nee, ich würde sagen, es hat sich ungefähr die Waage gehalten. Es waren natürlich mal plus minus ein paar, aber müsste die gleiche Größe gewesen sein.
Und spannend finde ich ja, dass es eine Dorf-WhatsApp-Gruppe gibt. Was stand denn da zuletzt, wenn man das verraten darf?
Oh, keine Ahnung, ich müsste nachgucken.
Dass im Kalthaus eine Suppe für alle da ist.
Sowas kommt vor, das stimmt. Wir haben noch eine Gemeinschaftskühlung, das ist sehr selten in Deutschland, auch hier in der Gegend, dass ja noch ein Kalthaus betrieben wird und dass man da einen Geldbetrag bezahlt für die Nutzung eines Faches. Und dann ist das wie so ein begehbarer Kühlschrank und das ist für Feiern, sagen wir mal, sehr praktisch, weil egal was irgendwie überbleibt und man nicht in seinen häuslichen Kühlschrank bekommt, kann man dort hinstellen und auch wenn es so viel ist, dass man selber das nicht schafft oder wenn es sowieso von der Gemeinschaft war, dann kann man sagen, jeder kann sich da etwas wegholen. Oder falls es auch nochmal Hausschlachtung gibt oder die Jäger irgendwie etwas haben, dann ist halt ein riesengroßer Kühlraum praktisch.
Hört sich nach einem großen Zusammenhalt auch an unter diesen 120 Einwohnern.
Das würde ich so unterschreiben. Also wir haben schon eine sehr aktive, intakte Dorfgemeinschaft und das merkt man auch an den Festen, das merkt man an den Kindern, dass sie was zusammen machen und ich genieße es sehr, hier zu wohnen.
Jetzt haben wir schon viel über Gleichberechtigung gesprochen, bei Ihren eigenen 4 Kindern, Jungs und Mädels dabei. Wie gleichberechtigt können Sie die erziehen?
Ich versuche es natürlich so gut wie möglich, das zu validieren. Dafür muss man wahrscheinlich noch irgendwie 15 Jahre abwarten oder vielleicht auch noch länger, bis sie das einem selber spiegeln und sagen, in der Situation habe ich mich ungerecht behandelt gefühlt oder das war gut, wie es gemacht wurde. Ich kann auch nur das spiegeln, was meine Eltern bei mir gemacht haben, was ich gut und schlecht fand und versuche das dann umzusetzen, aber es soll schon freigestellt sein, was sie machen, was sie anziehen. Also ich habe das jetzt hier auch, dass unser Mittlerer gerade sehr Einhörner fixiert ist und er auch die Farben rosa und lila liebt, wenn er sie denn irgendwo findet, und das ist auch in Ordnung. Er kann die Sachen genauso anziehen, als wenn, weiß nicht, meine Tochter gerne einen Bagger zum Spielen haben möchte. Also das ist alles offen und so soll es auch sein.
Zumal ja rosa, wie ich mir mal habe sagen lassen, vor, ich glaube, 100 Jahren die Farbe der Jungs war. Also
das ist richtig. Das ist immer kulturabhängig.
Genau. Es gibt einen Podcast, Almuts Pausentee, also Tee als Buchstabe geschrieben. Wenn wir bei den Pausen sind, als Mutter von 4 Kindern, als Fußballexpertin, als Engagierte überhaupt im Leben, sind die wahrscheinlich rar gesät? Wenn doch, was ist eine gute Pause für Sie?
Nochmal Mittagsschlaf oder so. Es war schön, einen Moment für sich alleine zu haben, aber man kann auch eine Pause sehr gut mit den Kindern machen. Also wenn vielleicht ein Kind kommt und sagt, ich habe was für dich gemalt oder wir machen zusammen einen Ausflug oder möchte gerne helfen beim Kochen. Ich koche halt auch sehr gerne oder auch beim Aufräumen, Ähnlichem. Das sind auch manchmal so kleine Pausen, in denen man nicht irgendwo hinflitzen muss zum nächsten Termin.
Das stimmt, man könnte mal das Aufräumen auch als Pause sehen. Ich sehe es immer nur als lästig, aber vielleicht ist es nur eine Frage, sich selber anders einzustellen.
Es ist immer eine Frage der Einstellung. Das heißt auch nicht, dass ich immer gerne aufräume, aber manchmal ist es tatsächlich auch etwas, was man gemeinsam macht. Aber man sollte jetzt auch nicht implizieren, dass unser Haushalt hier tipptopp aufgeräumt ist. Das ist nicht immer der Fall.
Das ist bei 4 Kindern, glaube ich, auch nahezu unmöglich.
Das ist halt einfach auch so, dass wir so viele Aufgaben haben. Also mein Mann und ich haben auch viele Ehrenamtämter. Hier doppelt schön. Ja, deswegen keine riesengroße Freizeit da, aber das ist auch in Ordnung.
Am Sonntag ist Weltfrauentag. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten für Mädels- und Frauenfußball?
Ja, das, was schon im Gespräch angesprochen wurde. Also ich würde mir wünschen, dass es eine Vorurteilsfreiheit gibt, jedem Mädchen, jeder Frau gegenüber, dass man sie einfach das tun lässt, was sie gerne möchten, und dass es auch eine Chancengleichheit gibt, also gleiche Bedingungen, gleiche Trainingsmöglichkeiten und so weiter. Das wäre ein großer Wunsch, weil das, denke ich, schon viel verändern würde.
Und ein Wunsch für Sie selber am Weltfrauentag?
Eigentlich bin ich sehr glücklich, muss ich sagen. Ich habe eine tolle Familie, ich habe eine Arbeit, die mir Spaß macht, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich kann mir was zu essen kaufen, es ist eigentlich alles gut.
Wunderbar.
Vielleicht würde ich mir Gesundheit für die Familie wünschen, also das ist nicht nur unserer kleinen Familie, sondern auch der großen Familie, das heißt meine Eltern, meinen Geschwistern, meinen Schwiegereltern, wie auch immer, allen drumherum gut geht.
Schöne Schlussworte von meinem Gast Almut Schuld in 1:1 der Talk. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie mitgebracht haben, und herzliche Grüße ins Wendland.
Ja, herzlichen Dank und auch schöne Grüße in den Süden zurück.